An solch einem kalten Wintertag ist noch heimlicher in unserer netten Kirche. Aber am schönsten ist auch, wenn wir wie vorhin einander grüßen und einander auch mit einer persönlichen Wärme willkommen heißen. Das möchte auch ich tun, besonders die, die zum ersten Mal unter uns sind. Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Morgenlied beginnen, 345, die ersten drei Verse. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Wir haben heute die Losung aus dem Losungsbüchlein. Sie werden wider dich streiten, dich aber nicht überwältigen, spricht der Herr. Wir wollen beten. Lieber Herr, das ist eine ganz große Not bei uns, dass wir im Kampfe stehen Tag und Nacht, in vielen Versuchungen und Prüfungen und doch unterliegen, dass wir ringen und kämpfen, um dir Ehre zu leisten und so übel versagen. Herr, auch unser Christenleben sollte vielmehr von dir geprägt sein. Wir bringen dir die ganze Not heute Morgen mit unserem halben Wesen und danken dir, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Du willst auch hier für uns streiten. Und du kannst allein die Macht der Finsternis besiegen, wo und wie auch wir darunter leiden. Du weißt, wie jeder von uns bedrückt ist, wie wir unseren Kummer haben. Aber wir kommen zu dir, weil du uns heute Morgen fröhlich machst und weil du uns teilhaben lässt an deinem großen Sieg. Lass du heute in diesem Gottesdienst eine wichtige Veränderung mit uns geschehen, dass wir nicht mehr Verlierer, sondern in deinem Namen Sieger und Überwinder sind. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Du, Herr, bist nahe allen denen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir haben im Psalm 8 eine eindrucksvolle Beschreibung von der Größe des Menschen, wenn Gott seine Herrlichkeit auf uns sündige Menschen legt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mund und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Unser Gott nimmt sündige Menschen an und würdigt sie zu einem ganz großen Dienst. Darum wollen wir das Lied singen, Jesus nimmt die Sünder an, 268, die Verse 1 bis 4. Aufmerksam unseren Gottesdienstraum beobachtet, der merkt heute die Veränderung hier im Antipendium. Und auch hier, das ist jetzt der Anfang der Passionszeit mit dem heutigen Sonntag Invocavit. In der alten Tradition Württembergs, die auf das Mittelalter zurückgeht, haben wir heute den Landesbußtag. Er ist nur etwas außer Kraft gesetzt worden durch die Einführung des allgemeinen Buß- und Bettags im November. Und darum ist auch der Predigttext, über den heute in allen Kirchen gepredigt wird, über das Böse in Gottes guter Schöpfung. 1. Mose 3, Vers 1 bis 19. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und deinem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Herr, lass deinen Fluch nicht auf uns liegen. Amen. Wir haben schon mehrfach davon gesprochen, dass heute in den Medien immer wieder das Ziel ist, die Vorgänge unserer Welt unverblümt darzustellen. Man will möglichst realistisch sein. Und man will die Dinge beim Namen nennen. Die Kameras müssen möglichst nah an die grauenvollen Geschehen unserer Welt hin. Und dann sieht man all das, wie Menschen leiden, wie Menschen verzweifelt sind, wie Menschen heute Unrecht widerfährt. Und man kann empört sein und sagen, es ist eine grausame, eine gemeine, eine hässliche Welt. Das kann ja sich bei uns allen bis zum Überdruss steigern, dass wir sagen, man will gar nicht mehr leben, oder warum ist das denn so böse in der Welt? Und dann fragen wir, ist das nicht in der Bibel ganz ähnlich erzählt? Die schildert doch auch diese schreckliche Zerstörung der guten Schöpfung Gottes. Ich sage nein. Es liegt ein ganz, ganz tiefer Unterschied zwischen den Darstellungen unserer Medien heute von der Welt und vom Menschen und zwischen dem, was die Bibel schreibt. Die Bibel sagt in jeder ihrer Schilderungen, selbst wenn sie das Furchtbarste erzählt, sagt sie: Es ist nicht so gewesen und es darf nicht so bleiben. Hören Sie einmal ganz genau hin, wie diese Reports heute über die Welt lauten. Die sagen fortwährend: Das ist das Wesen des Menschen. Das ist die Welt, so ist sie, schonungslos. Und die Bibel sagt, das ist eine entartete Welt, die ihren Sinn verloren hat. Das darf nicht so bleiben. Ich meine, dass wir das unseren Kindern ja mit den ersten Dingen, die sie lernen, schon lehren müssen und sagen, das, was ihr seht mit euren Augen, das ist Täuschung. Ihr dürft nicht bei dem stehen bleiben, was euch niederdrückt. Es gibt etwas Neues, es gibt ein erfülltes und ein schönes Leben. Und darum sind wir Christen gerade in dieser traurigen Welt, in diesen nihilistischen Reports, die man heute lesen kann, sind wir die Freudenboten, weil wir den Menschen sagen, es lohnt sich zu leben. Es gibt eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Und diese Hoffnung liegt ja gerade im Mittelpunkt auch dieses Kapitels. Da wird nicht bloß vom Bösen erzählt. Dort ist nicht nur vom Teufel die Rede, sondern dort wird erzählt, dass Gott diesen Menschen ruft. Und er ruft ihn, Adam, mein Mensch. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen sich die Zeit genommen haben, zu diesem Gottesdienst zu kommen, um diesen Ruf Gottes wieder zu hören, den Sie nicht sonst irgendwo hören können, dass Gott Sie bei Ihrem Namen ruft und sagt, du sollst mein Eigen sein. Es soll alles wieder sein, wie es einst einmal war. Ich will das andere alles wegtun, das Böse, das Zerschundene in deinem Leben. Wir kommen ja heute Morgen alle her als solche, die schlimm gezeichnet sind in unserem Leben, auch in der vergangenen Woche. Ist viel, viel anders gelaufen, als Gott der Herr uns schenken wollte. Wir mit unserem eigenen Starrsinn verbauen uns die Schönheit dieses von Gott geschenkten Lebens. Wir bringen Zwietracht und Neid und Hass in die Welt hinein. Und dann ruft uns heute Gott, mein Mensch, und er möchte uns mit Ehre und Herrlichkeit krönen. Das ist ein Angebot für uns. Er möchte uns ja wieder zurückführen in die große Freude des Lebens. Ich habe heute zu diesem Kapitel drei Fragen, die ich mit Ihnen gerne besprechen wollte. Was ist das Böse? Was ist der Mensch? Und was ist die Welt? Vielleicht wird es ein bisschen lehrhaft, aber das hilft uns dann auch, manches besser zu begreifen. Was ist das Böse? Was ist das Böse? Unterhalten Sie sich mal mit anderen, mit Freunden, mit Bekannten, mit Familienmitgliedern. Es wäre ein gutes Thema. Viele Menschen heute leugnen das Böse. Das ist prima. Das ist prima, man sagt, es gibt es einfach nicht. Ja, wie verstehen die Menschen das? Fragen Sie mal nach. Dann werden Sie erkennen, viele unserer Zeitgenossen sagen, das gibt es ja gar nicht. Das ist eben Natur. Doch ganz einfach, ein Kind hat eben seine Eigenschaften. Wenn es trotzig ist, wenn es hasst, wenn es lieblos ist, das ist eine Veranlagung, kann man psychologisch erkennen und erfassen. Und nun, wie einer geboren ist, so lebt er. Was soll daran böse sein? Das ist wie eine Pflanze, die wächst. Die kann ja auch nichts dafür, dass sie eben so blüht und so wächst. Wenn das so wäre, dann gäbe es keine Hoffnung auf Änderung. Dann gäbe es keine Hoffnung auf Frieden, keine Hoffnung auf Liebe, auf einen neuen Anfang. Das wäre das schlimmste Todesurteil über unsere Welt und über die Menschen. Und hier unterscheidet sich das Wort Gottes grundlegend von diesen modischen Zeitmeinungen, die auch heute in der Erziehungslehre natürlich kursieren. Die Bibel sagt, das Böse ist eine Macht. Aber auch hier müssen wir wieder aufpassen. Viele verstehen das Böse eben als so eine kleine Entgleisung. Man hat seine Fehler, man hat seine Macken, als eine kleine Entartung. Nichts ist vollkommen. Die Bibel sieht das ganz anders. Das Böse hat eine schier uneingeschränkte Macht. Gott hat dem Bösen viel Raum gegeben. Und die Macht des Bösen tritt uns immer gegenüber, personhaft. Das ist eben wie wenn da einer taktisch sich überlegt, da steckt eine Planung und ein Kopf dahinter,
Darum ist das Böse so gefährlich. Das kommt nicht willkürlich und zufällig, sondern das Böse kommt planvoll. Was will denn das Böse? Das Böse kann Gott nicht antasten, den mächtigen Herrn nicht berühren. Er steht über allem. Das Böse kann nur uns Menschen antasten und uns aus der Hand Gottes herausziehen. Das ist das einzige Ziel dieses bösen Feindes, wie es die Bibel nennt, uns wegzuziehen von dem Ursprung unseres Lebens. Der Böse tritt an, um in diesen Frieden des Paradieses einzubrechen. Darum sehen wir die Dinge ganz anders an in der Erziehung unserer Kinder. Das ist eben nicht nur eine angeborene Natur. Da ist vom ersten Tag an der Böse mächtig und will zerstören. Wir wissen, dass das in allen fröhlichen Planungen unseres Lebens so ist. Da kommt der Böse und will zerstören und zerbrechen und hat nur das eine Ziel, uns von Gott wegzureißen. Schon jetzt beim Predigthören, mittendrin ist er tätig, wir können ihm gar nicht entfliehen. Und er macht das ganz geschickt. Er weiß, ich muss nur eine Stelle treffen und dann sind die Menschen schon verloren. Ich muss sie vom Wort Gottes lösen. Die einzige Stelle, wo wir Menschen mit Gott in dieser Welt verbunden sind, ist, dass wir das Wort Gottes haben. Dieses Wort Gottes ist die lebensschaffende Kraft, das merken Sie ja, das haben Sie schon oft entdeckt. Das ist doch ein taktischer Angriff dieses Feindes, wenn wir nicht zur Stille über der Bibel kommen, wenn wir keine Lust zum Gottesdienst haben, wenn uns das Wort nicht mehr wichtig ist, wenn wir nicht zuhören können, wenn uns das jetzt langweilig ist. Das ist Taktik des Feindes. Er macht das sehr geschickt. Er macht das sehr geschickt. Er nimmt einfach dieses Wort Gottes und verdreht es. Er verfälscht es. Wir erleben in unseren Tagen, wie viele Kirchen sind leer geworden, weil das Wort Gottes verdreht und verfälscht wurde. Wie vielen Menschen ist dieses klare Wort Gottes fremd geworden? Und sie haben alles darunter verloren, alles. Der Angriff wird einfach an der Stelle geführt, wird hier erzählt in einer ganz schlichten Erzählung. Und dann kam die Schlange und sie redet und sagt, sollte Gott gesagt haben, meinst du wirklich, das sei von Gott? Ist doch von Menschen. Was hast du denn hier? Ist doch von Menschen. Ist das Zeugnis der urchristlichen Gemeinde? Mehr nicht. Was hast du? Und an diesem Angriff werden Menschen von Gott hinweggerissen. Wir können das genau bis in die Kleinigkeiten beobachten, wie die Taktik hier läuft. Das Wort Gottes wird verdreht. Zuerst wird es verfälscht, dann wird es verdreht, dann sagt die Schlange, Gott hat doch gesagt, ihr dürft von den Bäumen nicht essen. Sie behauptet einfach, Gott hätte überhaupt Essen verboten. Das ist eine List des Feindes, dass er uns das Wort Gottes immer viel strenger macht. Kennen Sie diesen Feind, der dauernd aus der Bibel bloß Gesetze und Verordnungen herausliest und dauernd sagt, das ist alles verboten und in deinem Leben wirst du eingeschränkt und du darfst keine Freude haben. Wie viele Menschen, die hören aus dem Wort Gottes immer nur das Verbot heraus. Das macht die Schlange, das macht der Feind so taktisch klug. Wie oft kommt der Feind auch gerade in christlichen Kreisen mit der Überforderung, mit der Möncherei, mit der Askese und sagt, lieber das auch noch lassen und lieber das auch nicht tun und keine Freude in der Welt haben, mit einem übersteigerten Gesetzesverständnis, das ist doch die Taktik des Feindes, das Wort Gottes so zu verfälschen. Die Eva weiß das noch und wehrt so vor dem Feind und sagt, nein, nein, Gott hat uns nicht das Essen verboten. Gott hat uns doch nicht das Essen verboten. Im Gegenteil, er hat gesagt, ihr sollt essen von allen Früchten, nur von einer nicht. Gott will, dass wir die Schöpfung genießen. Gott will, dass wir Freude haben. Gott will, dass wir erquickt werden. Wie gemein hier der Teufel uns das Verständnis des Wortes Gottes verfälschen kann. Nur von einem hat er uns verboten. Nur von einem hat er uns geboten, dass wir nicht wider ihn sündigen, dass wir sein Gebot nicht mit Füßen treten. Die Versuchungsgeschichte kommt ja im Neuen Testament noch einmal wieder, als der gleiche Versucher auf Jesus, den Sohn Gottes, hintritt und ihn auch versucht, in das eigene Grübeln und Denken hineinzuziehen und dann meint, dann hätte er ihn gefangen. Und dann sagt Jesus, der Mensch lebt nicht einmal vom Brot, sondern vom Wort Gottes lebt er. Und wenn wir vom Wort Gottes geschieden sind, dann sind wir verlorene Leute. Adam und Eva sind verlorene Menschen, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Sie sind Menschen, die durch diese Welt gehen und die die Rätsel nicht mehr ergreifen können, wo sie das Wort Gottes verloren haben. Es sind Menschen, die in den Trott des Alltags hineingespannt sind. Warum? Weil sie hier an dieser Stelle von Gott herausgerissen wurden. Der Mensch lebt vom Wort Gottes. Und das ist die Macht des Bösen, dass es uns vom Wort Gottes trennen will, vom Gehorsam des Wortes Gottes. Das war unser erster Punkt. Was ist das Böse? Und nun das zweite. Was ist der Mensch? Das haben wir schon öfter in unseren Predigten behandelt. Das Wort Mensch wird meist ja bei uns so entwertend gebraucht. Wir sind ja alle auch nur Menschen. Als ob das so das Döfste wäre, was unter den Zwei- und Vierbeinern auf der Welt rumläuft. Aber die Bibel sieht auch das ganz anders. Der Mensch ist ganz hoch von Gott gewürdigt, sein Ebenbild zu sein. Und Gott hat dem Menschen einen Auftrag gegeben, über die Schöpfung zu herrschen. Die Bibel redet ganz groß von unserem Leben. Jeder Tag ist ein Geschenk. Aber nun wird es auf einmal offenbar, wenn wir das Wort Gottes verlieren und aus den Bahnen des Befehls Gottes ausbrechen, dann auf einmal kommt dieses lächerliche Zerrbild eines Menschen heraus. Was ist dann der Mensch? Versuchlich. Versuchlich, das kennen wir aus unserem eigenen Leben. Kleinste Dinge können uns schon aus dieser hohen Berufung herausziehen. Wir werden so schäbige Kleinbürger dieser Welt. Dann kümmern wir uns um ein bisschen Dinge, dann schon haben wir verloren, was Gott einmal über unserem Leben ausgerufen hatte. Da kommt es ein paar Kapitel später, wie die Frau von Lot aus Sodom auszieht und Gott sagt, rette dein Leben, und die dreht sich um und schaut in diese lästerliche Stadt zurück. Das war ihr wichtig, das war, vielleicht war es ihr Hausrat, den sie noch einmal sehen wollte, ihre Möbel. Ihre Weißzeugschränke, ihre Küche, ihre Einbauküche, die ihr wichtig war, ihr Auto. Noch einmal einen Blick zurück in diese Welt, die uns immer wieder versuchlich fesseln kann. Und dann sind das Menschen, die Gunst eines Augenblicks, ein bisschen Lust, das man erhaschen will mit seinem kleinen Leben. Und man verspielt darüber die ewige Berufung. Und dann ruft Gott, hier, Adam, mein Mensch. Gott gibt diesen Menschen nicht auf, der von ihm weglief. Gott läuft diesem Menschen nach. Das ist eine aufregende Geschichte, wie Gott uns nachgelaufen ist. Über Jahre hinweg, wie er keinen von uns abgeschrieben hat. Obwohl wir ihn abschütteln wollen. Er läuft uns nach und sucht uns und ruft uns. Bei unserem Namen, komm doch. Und dann versteckt sich dieser Adam, er geht hinter die Büsche, weil dieses Wort Gottes ihn im Gewissen getroffen hat. Gerade seine Abwehr ist ein Kennzeichen, das er verstanden hat. Wir wollen das deutlich wissen, auch wenn wir mit anderen Menschen reden, wir wollen immer dran denken, wenn wir mit anderen Menschen reden, die sich gegen diesen Ruf Gottes wehren, wir verstehen es viel zu gut aus unserem eigenen Leben. Wo das Gewissen getroffen ist, wehrt man sich gegen den Ruf Gottes. Man will ihn nicht hören, man versteckt sich, man hält sich die Augen zu, weil man Angst hat vor der Bereinigung der Schuld. Doch Gott geht auch diesem Adam nach. Warum hast du dich versteckt? Und dann sehen wir wieder dieses Erbärmliche des Menschen. Es geht hier nicht so wie der verlorene Sohn Heimkehr, der in die Arme des Vaters sinkt. Und der Vater, der ihm das neue Kleid überzieht, es geht viel, viel trübseliger zu. Hier in 1. Mose 3 ist meine Lebensgeschichte und meine Bekehrungsgeschichte doch abgebildet. Da geht es nicht so rasch mit dem Heimkehren. Da hat man zuerst noch allerhand Beschönigungen zur Hand und sagt, das war doch nicht von mir verursacht und da kann ich doch nichts dafür. Und das war doch schließlich die Eva, die hat mich doch nur reingelegt und das ist doch nur meine Natur und schließlich kann ich doch auch nichts dafür, das ist meine Veranlagung. Und dann hat man Entschuldigungen. Oh Adam, das ist doch so wenig ritterlich, was du hier tust. Das ist doch nicht männlich, was du tust. Nein, die Bibel zeigt uns den Menschen auch nicht so, wie wir ihn gern sehen wollen. Sie zeigt ihn so, wie er ist, schonungslos, aber gerade da, wo er in dieser Enthüllung heil werden kann, da ruft ihn der Herr und nimmt ihn, den Adam und die Eva, ruft ihn zurück. Wie groß ist das, wo später Menschen wie Abraham wieder unter die Führung des Wortes Gottes gerieten, wo die Heilung des Lebens geschehen ist, wo Menschen gesagt haben, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ich kann nicht leben. Oder wo einer unserer Liederdichter gesagt hat, mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Herr, ich suche nur deine Befehle in meinem Leben. Sie sind mir köstlicher als Gold, als alles andere, was ich besitzen kann im Leben. Da bekommt ein Mensch auf einmal wieder Würde und Sinn in sein Leben. Noch die letzte Frage, was ist die Welt? Wir fragten, was ist das Böse? Was ist der Mensch? Was ist die Welt? Ja, jetzt wollte ich die Welt noch einmal ansehen, die schöne Welt, jetzt im Schnee. Oder so, wie man sie in der Kalenderschau sieht, im Landesgewerbemuseum, die schönen Bilder unserer Welt. Sie ist doch schön. Von Gott wunderbar geschaffen, ja. Nur an der einen Stelle zerbrochen, dort kommt aller Schaden her. Ich las dieser Tage eine interessante Sache, das sieht man so mit Augen nicht, wie viel Wunder diese Welt in sich trägt. Unser Herz, das jetzt so lautlos schlägt, das leistet pro Tag eine Arbeitsleistung, die vergleichbar ist mit dem, was ein Mann ja, schiebt. 12 Tonnen, 1,5 Meter hoch, das ist die Arbeitsleistung des Herzens täglich. Wie wunderbar ist die Schöpfung. Wenn man nur vor solchen Rätseln und Wundern steht, kann man staunen. Und doch sagt die Bibel, diese Welt ist eine zerbrochene Welt. Durch diese Schuld des Menschen ist die ganze Schöpfung mit hineingerissen. Man kann sich nicht an der Tierwelt freuen, ohne zu spüren, wie diese Tierwelt mitleidet und mitseufzt. Jedes Gebären eines Menschen ist ein Kampf auf Leben und Tod, um meiner Schuld willen. Und wenn wir noch so große Töne machen als Menschen und uns noch so gewaltig vorkommen, am Sterben wird's offenbar, dass wir nicht mehr sind als der Kompost, den man auf dem Feld zusammenschichtet. Da hat's Gott uns so deutlich gemacht, wer wir Menschen sind. Da kann einer das Maul aufreißen, wie er will. Er ist so klein. Diese Welt ist eine leidende Welt unter der Macht des Bösen. Uns hat das ja auf der Gemeindefreizeit begleitet bei unseren Bibelgesprächen, dass uns unsere Ohnmacht am allermeisten bewusst wird, wenn wir mit dem Bösen ringen. Lassen Sie das die Idealisten der Welt noch erzählen, die schönen Märchen von dem sich bessern und am Riemen reißen. Wir Christen wissen es doch, weil uns längst das alles vergangen ist. Wir haben doch uns lang gemüht, uns zu bessern. Ich wollte, dass hier keiner mehr sitzt, der diese Sprüche sich vorerzählt, als ob er sein Leben bessern könnte, als ob er an einer Stelle mit dem Bösen ringen könnte. Wir wollen doch nicht hier so tun, als ob wir uns mit Geboten Gottes selber so ein Stück weit vorwärts schieben könnten. Die Schlange wird mich in der Ferse stechen. Kennt das Wort von der Achillesferse, die verwundbarste Stelle des Menschen. Man will sie treffen und man trifft sie nicht und sie sticht einen doch. Es gibt keinen Christen, der nicht fortwährend immer wieder getroffen wird von dieser Macht des Bösen. Es gibt keinen Christen, der gegen die Macht des Bösen siegen kann aus seiner Kraft. Und je mehr wir im Christenstand stehen, umso mehr erkennen wir erst diese Aussichtslosigkeit dieses Kampfes. Und da gibt es nur einen, der gesiegt hat, Jesus Christus. Er hat diese Macht völlig besiegt. Ich kann in meinem Glaubensleben mich immer nur unter Jesus drunter stellen, darum rede ich so viel von ihm. Und darum steht mein ganzes Christenleben nur in ihm. Ich will ihm gehören, ich will unter seiner Macht sein, ich will mich an diesem Tag ihm anbefehlen, ich will sein Jünger sein. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und wenn der Herr mich unter seine starken Arme nimmt, dann weiß ich, dass mich nichts mehr treffen kann und dass ich überwinden kann über alle Versuchungen, die mich auch treffen mögen, wo ich in ihm bin, unter seinem Schutz. Sie haben doch die Losung heute gelesen und mit der Losung habe ich Sie heute begrüßt. Sie werden wider dich streiten, diese Versuchungen und Mächte des Bösen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr. Darum gibt es dennoch ein sieghaftes Christenleben. Darum gibt es ein Leben, wo das Böse überwunden wird und wo man die Frucht des Geistes wirklich darstellt: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Sie sollen Mensch sein. Mensch sein, ein geheilter Mensch, dazu ruft sie der Herr. Adam, wo bist du? Amen. Und nun singen wir: Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. 190, die Verse 3 und 4. Herr, wir wollen uns aufmachen aus unseren Verstecken und zu dir kommen, in dein helles Licht. Uns ist das so peinlich, wenn du aufdeckst, was Schuld in unserem Leben ist. Aber du bist ja der, der vergibt und heilt, der zurechtbringt. Wir danken dir für deinen Ruf, mit dem du uns schon lange gerufen hast. Wir danken dir, dass wir auch heute umkehren dürfen zu dir hin und dass du auch für uns streitest, wider diese Macht des Bösen. Verzeih uns unsere Naivität, wo wir in eigener Kraft gegen die listigen Anläufe des Teufels versucht haben zu kämpfen und unterlegen sind. Wir danken dir für die Klarstellung,
dass es allein in dir und in der Macht deiner Stärke geht. Und dass du uns dies nun auch zusprichst, jedem von uns in den Kämpfen, in denen wir stehen. Du wirst für uns streiten und wir werden stille sein. Ja, du willst unser Leben gebrauchen, um darin dein Ebenbild darzustellen. Du willst aus unserem Leben etwas machen zum Lob deiner Herrlichkeit. Ja, gebrauche uns dazu, Herr. Wir wollen jetzt auch bitten für all die Menschen, die uns anvertraut sind, in unseren Familien, mit denen wir zusammen arbeiten, die hier in unserer Nähe wohnen. Gib uns doch Geschick, dass wir dein Wort ihnen weitersagen können. Ja, dass wir etliche von ihnen retten können. Heraus aus dieser vergehenden Welt, hin zu dir, zu einem erfüllten, reichen Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 504, den vierten Vers. Alle unsere Veranstaltungen auf dem Notizenzettel, das liegt aus, da kürzen wir Predigtthemen, Bibelstunde und so weiter. Am Dienstag um 14.30 Uhr kommt der Seniorenkreis. Wir fassen das nicht einengend auf irgendeiner Altersstufe. Wir freuen uns, jeder, der kommen kann. Herr Meuser von der Waldkirchengemeinde, der Dias zeigt von einer Kreuzfahrt in Indonesien, Dienstag. Alles Nähere auf diesem Notizenzettel. Frau Begendorfer hat noch unsere Zettel von dem Opfer des Jahres 1977, die Übersicht, was hier für die verschiedenen Zwecke gegeben wurde. Wer sich dafür interessiert, kann das bei Frau Begendorfer abholen. Dann läuft am 24. Februar ein Film in den Kammerlichtspielen an. Ist ja außergewöhnlich, wenn man noch von einem Film reden kann. Das ist dieser lang erwartete Film über die Corrie ten Boom, diese holländische Uhrmacherin und Evangelistin, die dort im Dritten Reich Juden aufgenommen hat. Es wird nun dargestellt, wie sich ein Christenleben auswirkt, auch in schrecklicher Umgebung. Ein Film des Zeugnisses. Es war dieser Film ja schon in Amerika und in England gelaufen und es war den Produzenten wichtig, dass gerade dadurch Menschen erreicht werden, die wir in unsere kirchlichen Gemeindehäuser nicht bekommen. Darum ist mir wichtig, wenn nachher die Plakate vor der Kirche ausgeteilt werden oder die Handzettel, die liegen an den Ausgängen, nehmen Sie da welche mit für Arbeitskollegen, sagen Sie, da gehen wir mal miteinander ins Kino oder sowas. Machen Sie das doch, damit hier Menschen einmal von einer anderen Seite her angesprochen werden. Es liegen auch solche blauen Zettel dabei, wo Anregungen drinstehen. Und diese blauen, der Film ist dieser rote Zettel, wie man andere Menschen gerade dazu einlädt und wie man sie dann auch in einem Nachgespräch auf manche Dinge hinweisen kann. Das liegt also aus, diese Handzettel oder die Plakate, wenn Sie es irgendwo in einem Scheunentor oder Garagentor festmachen können. Unser Opfer ist heute für das diakonische Werk bestimmt. Da liegen auf Ihren Plätzen diese Zettel aus, wo Näheres draufsteht. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.